Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die Krankenkassenprämien steigen nächstes Jahr im Schnitt um 6,5%. Für einige allerdings um beträchtlich mehr. Die Gesundheitskosten sind der Schwerpunkt dieser Sendung. Mit den Einschätzungen des Gesundheitsökonomen im Tagesgespräch um 1. Weitere Schlagzeilen dieses Mittags. Die AHV-Revision mit dem höheren Frauenrentenalter kommt im Parlament nicht durch. Der Nationalrat will die abgeschafften Milchkontingente wieder einführen. Und das Telefonieren vom Festnetz auf Handys wird in der Schweiz billiger. Rendezvous am Mikrofon Martin Stucki. Die Krankenkassenprämien werden im nächsten Jahr, wie erwartet, weiter steigen. Das erklärte Bundesrat Didier Burkhalter am Morgen vor den Medien. Philipp Meyer.
Die Prämien für Erwachsene steigen 2011 zwar stärker an als im Schnitt der letzten Jahre, mit durchschnittlich 6,5% ist der Anstieg aber weniger hoch als noch im vergangenen Jahr. Je nach Krankenkasse, Franchise und Kanton steigen die Prämien unterschiedlich stark. Am härtesten trifft der Prämienanstieg die Menschen im Kanton Nidwalden. Dort steigt die Prämie durchschnittlich um über 10% an. Im Kanton Neuenburg sind es dagegen gerade einmal 2%. Die Kantone mit den größten Städten haben, mit Ausnahme von Bern, dieses Mal nur durchschnittliche oder unterdurchschnittliche Steigerungen zu verkraften. Besonders in der Westschweiz steigen die Prämien weniger stark an als im Rest der Schweiz. Die Prämien für Kinder steigen im Schnitt, der Anstieg bei den jungen Erwachsenen ist dafür deutlich höher. Grund dafür ist, dass einige Krankenkassen bisher gewährte Rabatte auf den Prämien streichen. Positiv bewertet Bundesrat Didier Burkhalter, dass die Prämien im kommenden Jahr wieder kostendeckend sind. Künstlich tiefe Prämien, die in späteren Jahren zu schmerzhaften Prämiensprüngen führen, soll es künftig nicht mehr geben. Damit der Bund die Kosten im Gesundheitswesen in den kommenden Jahren besser im Griff hat, will Burkhalter eine Reihe von Maßnahmen umsetzen. Unter anderem soll die Aufsicht über die Krankenkassen verschärft werden. Ein Rückschlag hat Burkhalter auf diesem Weg jedoch bereits erlitten. Die noch von seinem Vorgänger Pascal Couchepin initiierten Kostendämpfungsmaßnahmen wurden heute Morgen vom Parlament versenkt.
Philipp Meyer. Mehr zum Thema Krankenkassen später in der Sendung. Jetzt aber die weiteren Nachrichten des Mittags. Thomas Fuchs.
Das Rentenalter für Frauen wird nicht auf 65 Jahre erhöht. Der Nationalrat hat die 11. AHV-Revision in der Schlussabstimmung abgelehnt und damit endgültig verworfen. Gegen den Kompromiss stimmten die linken Parteien und die SVP. SP und Grüne lehnen das höhere Rentenalter für Frauen ab. Die SVP ist zwar dafür, dass Frauen länger arbeiten müssen, aber sie wollte nicht, dass die dadurch eingesparten Millionen für Frühpensionierungen eingesetzt würden. Der Nationalrat will die Milchkontingente wieder einführen. Gegen den Willen des Bundesrates hat er eine entsprechende Motion der SVP überwiesen. Die Motion verlangt, dass wieder zentral gesteuert wird, wie viel Milch die Bauern produzieren dürfen. Kontrollieren soll dies die Dachorganisation der Schweizer Milchproduzenten. Erst vor anderthalb Jahren waren die Milchkontingente abgeschafft worden. Der Mindestzinssatz bei den Pensionskassenguthaben bleibt bei 2%. Das hat der Bundesrat beschlossen. Die Aktienmärkte hätten sich nach der Finanzkrise noch nicht genügend erholt, um den Zinssatz zu erhöhen, schreibt das Departement des Innern. Der Mindestzinssatz wurde Anfang 2009 von 2,75 auf 2% gesenkt. Er legt fest, wie viel Zins obligatorische Pensionskassenguthaben mindestens bringen müssen. Tempo-30-Zonen sind auch auf Haupt- und Durchgangsstrassen zulässig. Das hat das Bundesgericht entschieden. Es beurteilte einen Fall der Berner Gemeinde Münsingen. Um den Verkehrsfluss zu verbessern, will die Gemeinde das Tempolimit der Durchgangsstrasse teilweise von 50 auf 30 herabsetzen. Gegen dieses Vorhaben kämpfte der Touringclub Schweiz TCS vor Gericht. Die Richter in Lausanne entschieden nun, dass auf Haupt- und Durchgangsstrassen das Tempo auf 30 gesenkt werden darf. Vorgeschrieben sei nur, dass der Verkehr nicht völlig untersagt werden dürfe. Die Swisscom reagiert auf die verbreitete Kritik, die Telefongebühren in der Schweiz seien zu hoch. Ab dem 1. November kosten bei der Swisscom die Anrufe vom Festnetz in alle Mobilfunknetze weniger. Tagsüber sollen die Tarife um bis zu 20 Rappen pro Minute sinken, im Niedertarif um 15 Rappen. Die Swisscom rechnet mit Einbußen von mehr als 50 Millionen Franken. Vor einem Monat hatten sich die Schweizer Mobilfunkanbieter darauf geeinigt, die sogenannten Terminierungsgebühren zu senken. Diese Gebühren bezahlen die Anbieter bei Anrufen aus ihrem Netz in ein anderes. In Stuttgart wollen die Gegner des umstrittenen Bahnhofprojekts weiter protestieren. Bauarbeiter fällten in der Nacht auf heute die ersten Bäume, wobei tausende Demonstranten heftig und lautstark protestierten. Mehr als 1000 Polizisten sperrten das Areal um den Stuttgarter Hauptbahnhof ab. Am Morgen hätten die Grünen die Auseinandersetzungen um das Stuttgart 21-Projekt im Deutschen Bundestag diskutieren wollen. Die Koalition aus CDU, CSU und FDP lehnte dies aber ab. Für heute Abend ist eine weitere große Demonstration angesagt. Nach der Meuterei von Polizisten in Ecuador ist der Chef des südamerikanischen Landes zurückgetreten. Die Polizisten hatten gestern aus Protest gegen die Kürzung von Lohnzulagen den ecuadorianischen Präsidenten Correa in ihre Gewalt gebracht. Bei der Befreiung Correas durch eine Spezialeinheit des Militärs kam nach Angaben des Roten Kreuzes mindestens 2 Polizisten ums Leben. Gegen 40 Personen wurden verletzt.
Rendezvous 12.37 Uhr. Wir beschäftigen uns hier gleich eingehend mit dem Thema Krankenkassen, analysieren den neuesten Prämienanstieg und fragen, was bedeutet das, wenn jetzt das Parlament auch noch gegen Kostensenkungsmaßnahmen stimmt? Und was heißt das für den zuständigen Bundesrat Burkhalter? Krankenkassen, das Thema auch im Tagesgespräch um 1 mit dem Gesundheitsökonomen Willy Augier. Weitere Themen dieser Sendung. Frauen erhalten weiterhin ab 64 die AHV, vorläufig. Die Milchkontingentierung soll kaum abgeschafft, schon wieder eingeführt werden. Weshalb gehen in Stuttgart Tausende auf die Straße für einen alten Bahnhof? Und was ist das für eine Frau, die in die Männerdomäne Bergsteigen eingedrungen ist, vor 50 Jahren? Zuerst jetzt aber Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.314 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu 1.34,44 Franken gehandelt, der Dollar zu 97,87 Rappen. Das Wetter. Im Norden gibt es am Nachmittag einen zunehmend freundlichen Wechsel aus Sonne und Wolken. Im Süden und im Engadin bleibt es wechselnd bewölkt, Regen fällt aber nur noch an wenigen Orten. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden um 16 und im Süden um 19 Grad. Morgen Samstag ist es zunächst bewölkt und besonders in Jura-Nähe fällt gebietsweise Regen. Später wird es zunehmend freundlich. Am Sonntagmorgen hat es im Norden zuerst Nebel und Wolkenfelder. Tagsüber scheint dann oft die Sonne und in den Alpentälern kommt Föhn auf. Im Süden dagegen ziehen immer mehr Wolken auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 23 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.39 Uhr in der Zentralschweiz auf der A4A Bar Silbrück. Stockender Verkehr dort wegen eines Unfalls im Bereich der Ausfahrt Silbrück.
Die Krankenkassenprämien steigen also weiterhin tüchtig. Und gleichzeitig lehnte das Parlament auch heute wieder Sparmaßnahmen ab. Das bringt Bundesrat Didier Burkhalter in eine schwierige Situation. Dominik Meyer.
Plus 6,5%. Die Krankenkassenprämien steigen stärker als die eigentlichen Kosten für Ärzte, Medikamente oder Pflege. Es gebe einen Nachholbedarf, sagt Gesundheitsminister Didier Burkhalter. In der Vergangenheit habe der Bund zu häufig Ja gesagt zu Prämien, die zu tief gewesen seien. Das werde nun korrigiert.
Ich will wirklich, dass die Prämien die Kosten decken. Und das haben wir wirklich gemacht für nächstes Jahr. Und das erklärt auch die Erhöhung für 2011.
Besonders brutal ist das zum Beispiel für die Innerschweizer Kantone. Dort waren die Prämien in der Vergangenheit zu tief. Jetzt steigen sie in diesen Kantonen um bis zu 10%. Sie bleiben aber immer noch viel tiefer als etwa in Basel-Stadt oder in der Westschweiz. Viel zu reden geben zurzeit die Reserven der Krankenkassen. In Zürich und der Westschweiz sind sie sehr hoch. Von dort kommt deshalb Protest. Die Leute hätten in der Vergangenheit höhere Prämien bezahlt, als eigentlich nötig gewesen sei. Didier Burkhalter erklärte heute, er wolle die Sache mit den Reserven im nächsten Jahr neu regeln. Zur Diskussion steht auch, ob die Bevölkerung in Kantonen mit zu hohen Reserven rückwirkend Geld zurückgehalten soll. Gesundheitsminister Burkhalter erklärte heute, er wolle den Kassen künftig genauer auf die Finger schauen. Treffen wird das Billigkassen, die zu größeren Konzernen gehören und von denen finanziell unterstützt werden.
Das ist nicht normal, dass es Quersubventionierungen gibt von Privatversicherung zu Sozialversicherung. Es ist auch nicht normal, dass es Billigkassen haben, die den Wettbewerb verzerren.
Burkhalter will zudem die Kosten drücken. Er will die Preise für medizinische Produkte senken und Alleinstehende sollen mehr an die Kosten für Spitalaufenthalte bezahlen müssen. Das bringt etwas, aber nicht entscheidend viel. Entscheidender für Bundesrat Burkhalter ist sein Prestigeobjekt Managed Care. Wer auf die freie Arztwahl verzichtet, soll weniger bezahlen müssen. Hier muss das Parlament entscheiden. Die Sache ist sehr umstritten. Im Parlament blockieren sich die Interessenvertreter der Kassen, der Ärzte und der Kantone gegenseitig seit Jahren. Wie zum Beweis für diese vertrackte Situation lehnte der Nationalrat heute Morgen überraschend eine kleinere Reform, die auch Einsparungen im Gesundheitswesen gebracht hätte, definitiv ab. Den einen Parlamentariern war es zu wenig, den anderen zu viel. Burkhalter erfuhr davon noch während seiner Medienkonferenz zu den Prämien.
Es zeigt wirklich, dass das Parlament keine echte Wille hat, etwas zu tun. Und das ist leider, dass das Parlament nicht das versteht, dass er jetzt auch ein Partner ist in der Sache. Ich werde das weiter sagen und kämpfen im Parlament für die nächsten Reformen.
Frustriert reagiert auch Felix Schneuli, der Sprecher des Krankenkassendachverbands Santé Suisse.
Niemand will in diesem Gesundheitswesen wirklich sparen und die Zeche bezahlen die Prämienzahlenden.
Nächstes Jahr plus 6,5%. Für viele lohnt sich ein Kassenwechsel. Möglich ist das bis Ende November. Klar ist auch, je stärker die Prämien steigen, desto mehr Menschen werden staatliche Subventionen brauchen. Schon heute erhält fast ein Drittel der Bevölkerung solche Prämienverbilligungen.
Dominik Meyer. Mehr zum Thema Krankenkassen und eine Übersicht über die kantonalen Prämien finden Sie auf unserer Website drs.ch. Und hier im Rendezvous beschäftigt uns das Thema ebenfalls weiter im Tagesgespräch um 1. Auch von einer anderen Baustelle in Bundesrat Burkhalters Departement kommen heute Nachrichten, die dem Innenminister nicht gefallen können. Es geht um die AHV. 10 Jahre lang haben National- und Ständerat um die 11. Revision gerungen, Kompromisse gesucht und auch gefunden. Kompromisse allerdings, die in der letzten wichtigen Abstimmung heute Vormittag jetzt doch wieder abgelehnt wurden. Geraldine Eicher berichtet.
Vor 2 Wochen sah es noch nach einem Kompromiss aus. Das Frauenrentenalter soll um 1 Jahr auf 65 steigen. Um diese Erhöhung zu versüssen, sollen insbesondere Frauen mit kleinem Einkommen insgesamt 400 Millionen Franken für die vorzeitige Pensionierung erhalten. Doch das Wort «sollen» ist am Wort «wollen» gescheitert. SVP und SP haben die 11. AHV-Revision beerdigt. Die SVP, weil sie nur das Frauenrentenalter erhöhen will, von Geld für Frühpensionierungen aber nichts hält. Die SP umgekehrt will das Frauenrentenalter nur erhöhen, wenn es mindestens 800 Millionen Franken für Frühpensionierungen gibt. Silvia Schenker.
Es war eben nicht ein echter Kompromiss. Ein echter Kompromiss beinhaltet, dass man miteinander spricht und aushandelt.
Und genau das habe man doch getan, sagt die Mitte, sei nun aber an den Maximalforderungen von rechts und links gescheitert. Mit dem Nein verzichtet die SP auf 400 Millionen Franken für die Frauen, die SVP auf 5 Milliarden Einsparungen beim wichtigsten Sozialwerk. CVP-Fraktionschefin Brigitte Häberli.
Wenn man nicht bereit ist, in der Politik aufeinander zuzugehen und vielleicht auch in einem Punkt die optimale Linie etwas zu verlassen, dann erreicht man nie eine Lösung, die dann auch vor dem Volk bestehen kann.
Nur ob schon bereits ein Referendum gegen die AHV-Revision angekündigt war, hat das Volk nach diesem Nein nichts mehr dazu zu sagen. Eine von den Räten in den letzten Jahren zurückgestutzte 11. AHV-Revision wird es gar nicht geben. Gesundheitsminister Didier Burkhalter wird die 12. viel umfangreichere Revision anpacken müssen. Seine Parteikollegin Marianne Kleiner ist skeptisch, wie das gehen soll.
Wie soll man eine größere Revision bewerten? bewerkstelligen können und Mehrheiten für sie finden, wenn schon diese Mini-Mini-Mini-Revision nicht gelingt in 10 Jahren.
Ganz einfach, die Mitte müsse sich auf sie zubewegen, sagen rechts und links. Die SVP jedenfalls beharre auf ihrer Position, sagt Toni Bortoluzzi.
Wir werden in der nächsten Kommissionssitzung den Antrag stellen, das gleiche Rentenalter Frau und Mann wieder aufzunehmen, ohne irgendwelche anderen Elemente.
Bundesrat Didier Burkhalter hat mit dem Nein zu den Kostensenkungsmaßnahmen im Gesundheitsbereich und dem Nein zur AHV-Revision gleich 2 Niederlagen erlitten. Ein grundsätzliches Problem ordnet er nicht.
Es ist keine Spannung zwischen dem Parlament und dem Bundesrat in vielen Dossiers. Leider ist es, dass jetzt, wir sind ein Jahr vor den Wahlen und das spürt man ganz klar.
Meint Innenminister Didier Burkhalter. Für ihn war das wohl ein ziemlich schwarzer Vormittag. 2 Abfuhren für Reformprojekte bei AV und Krankenversicherung im Parlament und erst noch höhere Krankenkassenprämien. Frage jetzt an DRS-Redaktor Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Schon Pascal Couchepin tat sich ja schwer mit den Sozialversicherungen. Geht es jetzt seinem Nachfolger im Bundesrat auch nicht besser?
Tja, Didier Burkhalter war als Hoffnungsträger angetreten, nun ist er hart in der Realität angekommen. Auch er muss die leidvolle Erfahrung machen, dass Politik eben nicht nur aus sachlichen Entscheiden besteht, dass Taktik oft die größere Rolle spielt. Bundesrat Burkhalter hat es selbst gesagt, der Wahlkampf ist bereits in vollem Gang. Die Linke will bei der AV demonstrieren, dass sie keine Abbauvorlage, wie sie es bezeichnet, akzeptiert. Die SVP ihrerseits will um jeden Preis verhindern, dass im Wahljahr über die AV gesprochen wird. Denn die Gewerkschaften hätten mit Sicherheit das Referendum gegen die 11. AV-Revision ergriffen. Die SVP hätte also vor den Wahlen für Kürzungen bei der AV weibeln müssen. Damit aber sind im Volk wirklich keine Lorbeeren zu holen.
Mit der Ablehnung dieser AV-Revision hatte man ja gerechnet. Überraschend kommt hingegen das Nein zu den Sparmaßnahmen beim Krankenversicherungsgesetz. Was ist denn da passiert?
Ja, damit war tatsächlich nicht zu rechnen, vor allem weil die Vorlage am Schluss ja praktisch nichts mehr enthalten hat. Es fällt einfach auf, dass sich hier wie bei der AV die beiden großen Parteien im Nationalrat, die SVP und die SP, zusammengetan haben. Es könnte sich also um eine Machtdemonstration handeln. Wir erinnern uns, am Montag haben die Parteien der Mitte, FDP, CVP und BDP, im Bundesrat die wichtigsten Departemente unter sich verteilt. Die Mitteparteien sind in der Regierung ohnehin übervertreten. Gut möglich also, dass SVP und SP heute Morgen im Parlament klargestellt haben, dass ohne sie gar nichts läuft. Für die Zukunft verheißt das nichts Gutes. Wenn sich SVP und SP zusammentun, können sie jedes Projekt torpedieren, das der von der Mitte dominierte Bundesrat vorlegt.
Und Bundesrat Burkhalter steht vor einem ziemlichen Scherbenhaufen. Kann er denn den auf die Schnelle wieder zusammenwischen?
Das wird schwierig. Bei der AV möchte Herr Burkhalter die unbestrittenen technischen Punkte der 11. Revision rasch wieder ins Parlament bringen. Gleichzeitig will er die große 12. AV-Revision in Angriff nehmen, die große Einschnitte bringen soll. Wie das dir einst durchkommen soll, das ist mir wirklich schleierhaft. Und auch bei der Krankenversicherung sieht's nicht gut aus. Was der Innenminister hier an kurzfristigen Maßnahmen vorschlägt, ist eher kosmetischer Natur. Mit anderen Worten, die Prämien werden auch in den nächsten Jahren munter weiter ansteigen.
Einschätzungen von Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Die Schweizer Milchwirtschaft soll nicht einfach dem freien Markt überlassen werden. Der Nationalrat macht eine Kehrtwende und möchte wieder zentral steuern, wie viel Milch die Bauern produzieren dürfen. Nur ein Jahr nach deren Abschaffung soll also die Milchkontingentierung auf privater Basis wieder eingeführt werden. Priscilla Imboden.
Es gebe zu viel Milch, sagte der Emmentaler SVP-Nationalrat und Milchbauer Andreas Ebi. So könne es nicht weitergehen.
Diese Überschüsse stürzen viele Bauernfamilien in einen ruinösen Preiskampf. Laut der Forschungsanstalt für Landwirtschaft, FAT, kann bei den besten Vegetationsbedingungen des Kantons Thurgau nur noch jeder dritte Betrieb kostendeckend Milch produzieren.
Eigentlich hätte die Branche den Milchmarkt selber organisieren sollen. Das habe sich aber als unmöglich erwiesen. Deshalb soll nun der Schweizer Milchproduzentenverband die Menge festlegen, basierend auf den alten Lieferrechten. Wer mehr melkt, soll eine Buße von 30 Rappen pro Kilo Milch zahlen. Mit dem Geld soll ein Fonds geöffnet werden, um diese Milch zu exportieren. Das sei nichts anderes als die Milchkontingentierung privat wieder einzuführen, sagte Bundesrätin Doris Leuthardt. Die abtretende Landwirtschaftsministerin redete den Bauern ins Gewissen. Sie hätten etwa bei der Aufstockung der Direktzahlungen versprochen, die Lage in den Griff zu kriegen.
Ich habe tatsächlich den Glauben in die Branche ein bisschen verloren, weil seit 2 Jahren höre ich nur Versprechungen und Maßnahmen, aber das, was abläuft am Markt, das, was die Bauernfamilien trifft, das ist nicht im Griff.
Die Motion Ebi sei zu einseitig. Nicht nur die Produzenten, sondern die ganze Branche müsse den Markt regeln. Und das Modell bestrafe jene innovativen Bauern, die neue Absatzkanäle gefunden hätten. Viele Parlamentarier hätten ihr anvertraut, sie seien gleicher Meinung. Nur um anzufügen.
Aber eben, ich habe Briefe erhalten von meiner Region, Briefe erhalten von Organisationen, ja, die meisten von ihnen. Das finde ich traurig.
Die Parlamentsmitglieder ließen sich nicht beeindrucken. Das Lobbying hatte gefruchtet. Sie stimmten der Motion Ebi mit 104 zu 60 Stimmen von links bis rechts deutlich zu. Das ist ein Dämpfer für die Branchenorganisation Milch, in der Produzenten und Verarbeiter sitzen und die seit einem Jahr erfolglos versucht, den Milchmarkt zu regulieren. Präsident und CVP-Nationalrat Markus Zemp gibt sich dennoch optimistisch.
Ja, für die Bauern bedeutet das, dass der Druck enorm ist jetzt, der Druck des Parlaments, damit wir endlich griffige Lösungen bringen. Und das Parlament hat heute ganz klar eigentlich gesagt, wir wollen, dass keine Überschüsse produziert werden.
Nur die Branchenorganisation Milch hat eben neue Massnahmen beschlossen, die anders als die Motion Ebi eine regionale Branchenmengenregulierung vorsehen. Doch auch dies kommt vors Parlament. FDP-Nationalrat Jacques Bourgeois hat heute einen entsprechenden Vorstoß eingereicht.
Die Massenproteste der letzten Wochen haben nichts genützt. In der Stuttgarter Innenstadt haben in der Nacht auf heute Baumaschinen die ersten Bäume gefällt, die dem Bau des umstrittenen neuen Tiefbahnhofs im Weg gestanden hatten. Tausende Menschen haben lautstark gegen die nächtliche Baumfällaktion protestiert. Aber im Gegensatz zum Vortag blieb es einigermaßen friedlich. Ich habe unseren Deutschland-Korrespondenten Kaspar Selk gefragt, weshalb eigentlich der Teilabriss seines alten Bahnhofs und das Verschwinden von ein paar hundert Bäumen immer wieder so viele Menschen auf die Straße treibt.
Weil das Projekt sehr viele heikle Themen berührt. Es geht erstmal um das Aussehen des Stadtzentrums einer großen Stadt. Es geht um die Perspektiven des öffentlichen Verkehrs und das Ganze in einem Prozess, der sehr, sehr lange gedauert hatte, ein Bewilligungsverfahren, das über 15 Jahre sich hin erstreckt hatte. Und in dieser Zeit hatte man gar nicht groß miteinander geredet, aber die Standpunkte hatten sich in dieser Zeit total verfestigt und jetzt mit Baubeginn kommt das alles zum Ausbruch.
Behörden, Bahn, Wirtschaft und Politik wollen das Milliardenprojekt durchziehen, Stuttgart 21, nur einfach die Bevölkerung offenbar nicht. Gibt es da überhaupt noch einen Ausweg?
Der einzige dritte Weg zwischen Ja weitermachen und Nein aufhören wäre ein Referendum. Die Regierung von Baden-Württemberg lehnt das nach wie vor ab. Man könne nicht einfach ein Projekt stoppen, das 15 Jahre lang durch alle Gremien bewilligt wurde und das notabene mit sehr großen, mit soliden Mehrheiten. Frau Merkel hat eine Art Zwischenweg gesucht, indem sie erklärt, es brauche gar kein Referendum. Die Landtagswahlen in Baden-Württemberg nächsten Frühling würden ohnehin zu einem Plebiszit zu Stuttgart 21. Nur werden bis dann natürlich jede Menge Fakten in Form von abgerissenen Gebäuden, in Form von gefällten Bäumen geschaffen sein. Und deswegen verlangt die Opposition eben den sofortigen Baustopp.
Kaspar Selgmann spricht hier über die ständigen Demonstrationen, sieht auch die Fernsehbilder aus Stuttgart. Man spricht aber weniger über das Bahnhofsprojekt selbst. Sagen Sie uns, weshalb soll denn Stuttgart eigentlich einen neuen Bahnhof bekommen?
Es gibt eine ganze Reihe von Argumenten für dieses Projekt. Zum Ersten, Stuttgart soll an die Hochgeschwindigkeitsstrecke angeschlossen werden. Bisher hatte man einen Kopfbahnhof, der die Zu- und Wegfahrt von Stuttgart verlangsamt hat. Jetzt soll da ein Durchgangsbahnhof entstehen. Zweiter Punkt, mit diesem unterirdischen Bahnhof könnte man die riesigen Gleisfelder, die Stuttgart belegen, sozusagen abräumen. Es entstünde eine große Fläche, auf der die Stadt weiter wachsen könnte. Und wie gesagt, die Anbindung an das Hochgeschwindigkeitsnetz verkürzte Fahrzeiten, speziell zum Beispiel auch zum Flughafen, ist ein weiteres Argument.
Und welche Argumente dagegen gibt es? Welche führen die Gegner von Stuttgart 21 auf?
Auch hier eine ganze Reihe, auch hier nur die wichtigsten, die extrem hohen Kosten. Es ist jetzt von 9 Milliarden die Rede, die rausgeschmissen würden für ein Projekt, das man eigentlich primär als Prestigeübung sieht. Die Gefährdung des Grundwassers und damit auch der Stuttgarter Mineralquellen beim Tunnelbau ist ein weiteres Argument. Und vor allem, und das ist das Emotionalste von allen, ist die Veränderung des Stadtbildes.
Kaspar Selk, Deutschland, Korrespondent von Schweizer Radio DRS. Eine Frauenmehrheit im Bundesrat, das war vor 50 Jahren noch völlig undenkbar. Aber nicht nur in der Politik, auch beim Bergsteigen hatten Frauen bis weit ins 20. Jahrhundert nichts zu suchen. Und doch, es gab sie, die Frauen, die den gesellschaftlichen Konventionen trotzten und die höchsten Gipfel erklommen. Diese Pionierinnen werden im Buch »Früh los« porträtiert, das in diesen Tagen in die Buchhandlungen kommt. Romana Costa hat eine dieser Bergstürmerinnen getroffen.
Mit 14 Jahren traversierte Heidi Schelbert ihren ersten steilen Berggrat. Und auch heute noch mit 76 zieht es sie regelmäßig in die Berge. Schelbert wohnt mit ihrem Mann in einem Bauernhaus im hintersten Emmental mit Sicht auf die Berner Alpen.
Genau da hinten ist Eiger, Mönch und Jungfrau und man sieht auch Schreckhorn, und zwar genau die Nordwand, wo wir eine SPG gemacht haben.
Dom, Weißhorn, Matterhorn, Titlispfeiler oder die Nordwand des Badile. Wenn das Wetter stimmte, war Heidi Schelbert in den Bergen. Keine Flanke war ihr zu steil. Die schwierigsten Kletterrouten hat sie Mitte des letzten Jahrhunderts in Angriff genommen. Und nicht etwa im Rücken eines Mannes. Sie kletterte voraus. Das dokumentieren die Fotos auf ihrem Küchentisch.
Das ist ein Foto, das ich sehr gern habe. Das ist in den Angelhörnern am Rosalauistock Westkante. Das muss etwa 1950 sein. Und da sieht man hinten noch, wie ich hinten einen Hammer dabei hatte. Ich war da die Frau mit dem Hammer gewesen. Und der Hammer war zu selber Zeit der Ausweis gewesen, dass ich selbstständig vorausklettere. Denn dann hat man selber eben Haken reingeschlagen.
Frauen in den Bergen, lange ein Tabu. Und schon gar keine Selbstständigen. Das hätten die meisten Männer damals nicht gerne gesehen, sagt Heidi Schelbert. Das habe sie immer wieder zu spüren bekommen.
Wir sind diskriminiert worden, beispielsweise am Matterhorn, wo uns Bergführer die Sicherung ausgehängt hat, mir und meiner Freundin, weil sie gesagt haben, jetzt kommen wir mit unseren Gästen und ihr habt da überhaupt nichts zu suchen. Dann haben natürlich das Renommee von diesen Bergführern geschädigt. Die haben ihren Touristen gesagt, das braucht sogar zwei Führer, einer, der zieht und einer, der stößt. Und da kommen plötzlich zwei junge Mädchen.
Junge Mädchen, die wie Gemsen überall hochkletterten, waren nicht gerade förderlich fürs Geschäft. Die Frauen hatten also nicht bloß mit steilen Bergflanken zu kämpfen, sondern auch mit den gesellschaftlich vorherrschenden Rollenbildern. Und die Männer, die sich hinter Heidi Schelbert ans Seil hängten, sie galten schlicht als Versager.
Das hat eben seine Zeit, hat das Bergsteigen als Sport angegolten, wo wirklich nur Männer mit Schnäuz das können. Und die Frauen, die hat man höchstens einmal auf eine sogenannte Damentour mitgenommen und hat sie dann vorne gezogen und hinten gestossen, zumindest hat man das behauptet. Selbstständige Frauen hat man im SAC total abgelehnt.
Ab 1907 hat der SAC, der Schweizer Alpenclub, die weiblichen Mitglieder ausgeschlossen. Als Reaktion darauf gründeten die Frauen einen eigenen Frauenalpenclub, den SFAC. Erst 1979 fusionierten die beiden Clubs und erst 7 Jahre später, 1986, erhielt die erste Frau das Bergführerdiplom. Vorher wurden die Frauen kalt abgeschmettert.
Da hat man mich einfach nicht zugelassen, weil es geheiss hat, da muss man militärdienstpflichtig sein. Und ich bin dann sogar noch in die FAD. Und das heisst, ja, nachträglich FAD, das lange nicht.
Doch Heidi Schelbert ließ sich nicht aufhalten. Wie am Berg war sie auch im Beruf quasi die einzige Frau unter vielen Männern. Sie studierte, doktorierte, habilitierte und wurde mit 34 Jahren die erste Ökonomieprofessorin an der Universität Zürich. Die Geschichte von Heidi Schelbert zeigt, welche Anstrengungen Frauen auf sich nahmen, um gleiche Rechte zu bekommen, um tun zu können, was sie können.
Es kommt immer darauf an, dass sie geeignet sind. Und wenn eben wie am Berg in einer Gesellschaft die Frau besser geeignet ist, dann geht sie voraus. Und wenn jetzt die Frau besser geeignet ist im Bundesrat, dann sollte sie gewählt werden. Das könnten dann mal lauter Frauen am Berg an einer Tagesgesellschaft führen. Und genauso könnten sieben Bundesrätinnen sein. Und das sollte eigentlich irrelevant sein.
Die 76-jährige Bergsteigpionierin Heidi Schelbert im Porträt von Romana Costa.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.